Unser Bruder Kurt aus Basel hat die Predigt, die wir heute hören, überschrieben mit Gottes Ebenbild und der Bund des Lebens. Und so hören wir nun, was er dazu geschrieben hat. Dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, wird manchmal als der zweite Schöpfungsbericht bezeichnet. Es gibt Theologen, die einen Widerspruch zwischen den beiden Berichten im ersten und zweiten Kapitel sehen wollen. Ich sehe hier vielmehr eine Ergänzung. Mose gibt uns im ersten Kapitel sozusagen die Eckdaten, das Grundsätzliche. Dort lesen wir, dass Gott alles schuf, so auch am sechsten Tag den Menschen. Und dann gibt es uns noch etwas mehr Informationen über den Menschen. Vers 27 im ersten Kapitel. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und dann, ab Kapitel 2, Vers 4, gibt er uns weitere Details. Es ist, wie wenn er eine Lupe nehmen würde, durch die man dann die Einzelheiten sieht, die in der ersten Beschreibung noch nicht sichtbar waren. Der rote Faden, der sich durch beide Teile zieht. Das Thema des Abschnittes ist die Bestimmung des Menschen. Es wird uns gezeigt, woraus und wozu der Mensch gemacht ist. Und es wird uns auch gezeigt, wie Gott den Menschen begabt und ihm hilft, nach seiner Bestimmung zu leben. Wenn wir diesen Bericht betrachten, ist es ganz wichtig zu erkennen, dass das nicht nur die Geschichte von Adam als einzelnen Menschen ist, sondern sie betrifft uns alle existenziell. Adam ist der Urmensch, aus dem alle weiteren Menschen kommen. Wir haben sozusagen seine DNA. Alles, was den Menschen ausmacht, was Gott in uns hineingelegt hat und ihm als Bestimmung gegeben hat, gilt ebenso für uns. So heißt es in Apostelgeschichte 17. Gott hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, damit sie Gott suchen. Die Menschen werden in der Bibel oft auch als Seelen bezeichnet, zum Beispiel bei Zählungen. Unser Text erklärt uns, wie wir zu Seelen wurden. Gott nahm Staub vom Erdboden und hauchte Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Wir bestehen also aus zwei Teilen. Aus Staub von der Erde, aus Materie und aus dem Atem des Lebens, also Geist. Wie Gott den Menschen in zwei Stufen schafft, erinnert an die ersten Verse in Kapitel 1. Zuerst heißt es, die Erde war wüst und leer. Und dann, der Geist Gottes bewegte sich über den Urtiefen. Und schließlich spricht Gott sein schöpferisches Wort. Zuerst war da sozusagen nur das Rohmaterial. Und dann, wenn Gott spricht und wirkt, kommt Leben auf die Erde. So geht es mit der Erschaffung des Menschen. Erst formt Gott ihn aus den Erden, das ist zuerst die tote Materie. Erst als er seinen Geist in ihn einbläst, beginnt er zu leben. Das soll uns Menschen demütig machen. Wir sollten nicht zu viel auf das Materielle setzen. Sicher, das Materielle ist auch gut. Gott hat es geschaffen. Aber ohne den Geist sind wir noch nichts. Nicht zu gebrauchen für den Zweck, zu dem Gott uns geschaffen hat. Erst wenn der Geist hinzukommt, sind wir lebendige Seelen. Begabt mit Verstand, der Fähigkeit zu denken und zu planen, mit Willen und Gefühlen. Im ersten Kapitel lesen wir, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild schuf, ihm ähnlich. Und hier wird erklärt, wie er das tat, indem er ihm den Geist einblies. Dadurch bekam er in begrenztem Maß Anteil an den Eigenschaften Gottes. Von den Tieren heißt es nur, dass Gott sie aus dem Erdboden hervorgehen ließ. Dem Menschen ist eine höhere Würde und Bestimmung gegeben, dadurch, dass der Herr ihm von seinem Geist gab. Das gibt uns auch eine hohe Verantwortung. Weil wir Gottes Ebenbild sind, ihm ähnlich, sollen wir ihm auch darin gleichen, wie wir leben, wie wir denken, wollen und handeln. Wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Das ist die Absicht Gottes für den Menschen. Im kleinen Westminster Katechismus, in der ersten Frage heißt es, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu ehren oder verherrlichen und sich für immer an ihn zu erfreuen. Für diesen Zweck der Anbetung des Schöpfers hat er den Menschen an einen besonderen Ort gebracht. Der Text beschreibt ausführlich die Fruchtbarkeit und den Reichtum des Gartens, worauf ich hier nicht näher eingehen möchte. Was wir zusammenfassend darüber sagen können, ist, dass Gott dem Menschen alles im Überfluss gibt, damit er in diesem gesegneten Umfeld seiner Bestimmung nachkommen kann. Diese Bestimmung ist Anbetung. In Eden gibt Gott drei Dinge, durch die der Mensch ihn ehren und Gemeinschaft mit ihm haben kann. Arbeit, den Baum des Lebens und das Bundesversprechen. In Vers 15, Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Gott hat die Natur, den Erdboden und die Pflanzen nicht so geschaffen, dass sie von selbst gedeihen, sie müssen bearbeitet und kultiviert werden. Durch die Arbeit zeigt und gebraucht der Mensch seine Kreativität, die von seiner Gott-Ebenbildlichkeit stammen. Gott hat dem Menschen nicht Arbeit gegeben, nur um ihn zu beschäftigen, sondern um zu zeigen, dass seine Kreativität Gutes und Schönes und Nützliches hervorbringt. Die Arbeit war auch nicht mühsam und ermüdend. Das wurde sie erst durch den Abfall des Menschen von Gott. Erst dann, nach seinem Ungehorsam, sagte der Herr zu Adam, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Unter all den Pflanzen und Bäumen im Garten gab der Herr zwei besondere Bäume, die sich von allen anderen abheben. Nicht durch ihr Aussehen, sondern durch ihre symbolische, geistliche Bedeutung. Der Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Baum des Lebens symbolisiert das ewige Leben, das von Gott kommt und durch den Gehorsam gegenüber Gottes Willen erworben wird. Dieser Baum macht den Garten in Eden zum ersten Abbild des himmlischen Heiligtums, in dem Gott angebetet wird. Später wird der Baum im Tabernakel und im Tempel durch den siebenarmigen Leuchter dargestellt. Und er erscheint wieder in der Vision von Johannes im himmlischen Jerusalem, Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse symbolisiert die Versuchung zum Ungehorsam, der dem Menschen den Tod bringt. Durch diese beiden Bäume hielt der Herr dem Menschen seinen Bund vor, den Bund des Lebens. Er wird auch Bund der Schöpfung oder Bund der Werke genannt. In diesem Bund versprach Gott, dass der Mensch durch vollkommenen Gehorsam, durch das Halten des vollkommenen Willens Gottes, das Leben haben wird. Bildlich gesprochen, vom Baum des Lebens im himmlischen Heiligtum essen wird. Das wird hier im Text nicht ausdrücklich so gesagt. Wir erfahren es erst im Verlauf der späteren biblischen Bücher. Im 3. Mose, Kapitel 18. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Oder in Römer 10. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Gott sagte es Abraham hier lediglich im Gegenteil. Wenn du nicht gehorchst, wenn du von dem verbotenen Baum nimmst, wirst du sterben. Das heißt ja auch, wenn du gehorchst und nicht vom Baum der Erkenntnis nimmst, wirst du leben. So ist dieser erste Bund, der Bund des Lebens oder der Werke, ein Bund mit der Bedingung des Gehorsams. Wenn der Mensch Gott anbetet durch seinen Gehorsam, wird er das Leben haben. Um dieser Bestimmung seiner Erschaffung zu entsprechen, Gott durch Arbeit und das Tun seines Willens anzubeten, sollte er eine Hilfe haben. Wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, dann heißt das nicht, dass es besser wäre, wenn er jemanden hätte, der das Leben weniger einsam sein lässt, so dass er nicht ganz allein im Garten sitzen muss. Nein, er braucht einen Partner, um seine Berufung zu erfüllen. Er sollte fruchtbar sein und die Erde füllen. Er sollte den Garten bebauen und bewahren. Er sollte die Erde mit all den Lebewesen verwalten. Und er sollte durch die Ehe den Bund mit seiner Frau, die Beziehung des Herrn zu seiner Braut, seinem Volk darstellen. Darum gab Gott der Herr dem Menschen die Frau. Er erschuf sie ihm auf ganz besondere Weise. Er bildete sie nicht wie Adam aus dem Erdboden, sondern er nahm aus seiner Seite eine Rippe und bildete die Frau daraus. Das ist natürlich eine Handlung mit einer großen Bedeutung. Adams erfreuter Ausruf, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, gibt uns einen Hinweis. Gebein und Fleisch von meinem Gebein und Fleisch, das beschreibt die Einheit und Gleichheit der beiden. Obwohl der Mann und die Frau auch verschieden sind, sind sie doch eine Einheit. Sie passen und gehören zusammen. Sie sind so das perfekte Team, um als Gottes Geschöpfe, die er sich zu seiner Verherrlichung geschaffen hat, zu handeln. Miteinander an der Gestaltung und Bewahrung der Schöpfung zu arbeiten, ihren Gott anzubeten und einander in Liebe zu begegnen und so Gottes Liebe in der Welt zu zeigen. Die Liebe Gottes kommt besonders in der Treue der beiden Partner zueinander zum Ausdruck. Um dies sichtbar zu machen, hat Gott den Bund der Ehe gestiftet. Er sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sie werden zu einem Fleisch werden. Diese Treue sollte nie gebrochen werden, weil sie nicht nur das Liebespaar zusammenhält, sondern weil sie Gottes ewige Treue zu seinem Volk abbildet. Der Bund der Ehe ist ein Abbild des Gnadenbundes, den Gott mit den Seinen gestiftet hat. Im Neuen Testament wird der Herr Jesus als Bräutigam und die Kirche das Volk, das er sich erlöst hat, als seine Braut bezeichnet. Wir sehen, dass Gott dem Menschen eine Frau gegeben hat, ist so viel mehr als nur schöne gemeinsame Zeiten für zwei, die sich voneinander angezogen fühlen. Die Ehe ist Gottes Hilfe für den Menschen, ihn zu verherrlichen und ihn im Gehorsam anzubeten. Wenn wir wieder lernen würden, das zu verstehen und umzusetzen, würden christliche Ehen einen viel größeren Unterschied machen, als sie es heute oft tun. Hören wir nun aber auf ein kurzes Zwischenspiel. Es gibt viel mehr zu lernen aus diesem zweiten Schöpfungsbericht, als ich zeigen konnte. Wir kommen sicher in späteren Predigten auf das eine oder andere zurück. Lass mich aber zusammenfassen und ein paar Dinge wiederholen. Gott hat den Menschen vollkommen geschaffen. Woraus er gemacht ist und womit er begabt ist, ist perfekt geeignet, um Gott in der Weise anzubeten, wie er es gewollt hat. Unser Leib ist perfekt geformt, so dass er allen Anforderungen erfüllt und in seinem Umfeld funktionieren kann. Und der Hauch des Lebens. Der Geist bringt ihn vollkommen mit seinem Schöpfer in Beziehung. Der Mensch wurde in seinen Lebensraum gebracht, der alles überschwänglich enthält, was er zum leiblichen Leben braucht. Und darüber hinaus ist ihm der geistliche Segensraum gegeben, ein Ort der Anbetung, wo er auch das geistliche Leben erhält. Und um mit diesem Leib, in diesem Umfeld so zu leben und Gott zu dienen, hat der Herr ihm eine Hilfe gegeben, die ihn perfekt ergänzt. Beide sollten nicht zuerst aufeinander, sondern gemeinsam auf ihren Gott ausgerichtet sein, damit sie ihre Bestimmung erfüllen. Wir wissen, dass der Mensch das alles verwarf und kaputt machte, als er sich von der teuflischen Schlange verführen ließ, von dem verbotenen Baum zu essen, also Gott zu misstrauen und ihm nicht mehr bedingungslos zu gehorchen. So hat er den Tod und seinen ganzen Anhang mit Hass, Selbstsucht, Krankheit und so weiter in die Welt gebracht. Aber Gott überließ seine Welt und seine Ehre nicht der verdorbenen Menschheit, sondern er hat schon bevor er die Welt schuf, den Plan für die neue Schöpfung bereit. Gott, der Sohn, wird als zweiter Adam in die Welt kommen, um im vollkommenen Gehorsam den Bund des Lebens zu erfüllen. Und das ist durch Jesus, den Christus, geschehen. Im 1. Korintherbrief heißt es, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Und der Vater hat ihm, wie dem ersten Adam, auch eine Braut gegeben, eine geistliche Ehefrau, die mit ihm eins wird, und in dieser Welt die Bestimmung, die Gott den Menschen gegeben hat, zu erfüllen. Dazu hat er uns, die wir von gleichem Fleisch sind wie er, auch seinen Heiligen Geist eingehaucht, der uns befähigt, das zu leben, worin der erste Adam versagt hat. Im Titusbrief heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und erweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitpunkt, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ja, so leben wir in dieser Welt, in der Erwartung, dass sich das erfüllen wird, was der erste Adam in der alten Schöpfung vorläufig und bildhaft darstellte. Wir werden in viel größerem Maß und größerer Herrlichkeit das Leben in der neuen himmlischen Schöpfung erfahren. Wieder im 1. Korintherbrief: Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und wir werden so wie der zweite Adam, der uns vorausgegangen ist, auferstehen zum ewigen Leben, wie es in Korinther 15 heißt. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen.